Auch wenn Abgeordnete jetzt ihre Nebeneinkommen offenlegen müssen, dann sagt das oft recht wenig über die tatsächliche Einflussnahme aus.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Reden halten, Aufsichtsratsposten übernehmen oder nebenher weiterhin das eigene Unternehmen leiten. Zahlreiche Bundestagsabgeordnete verdienen neben ihren Diäten zusätzlich Geld. Und das recht ordentlich. Mehr als 50 Millionen Euro kamen laut einer Recherche des Spiegels und der Plattform Abgeordnetenwatch in der vergangenen Legislaturperiode zusammen. Seit 2005 sind Abgeordnete verpflichtet, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen, sonst drohen neben dem Reputationsverlust hohe Geldstrafen. Doch was bewirkt diese Transparenzregel eigentlich? Hat sie einen Einfluss auf das Verhalten der Abgeordneten? Und wie reagiert die Wählerschaft darauf? Darüber spreche ich heute mit Carina Neisser, Ökonomin an der Uni Köln. Hallo Carina.
Hallo Caroline.
Zum Jahresende müssen ProfessorInnen an der Uni Köln sämtliche Nebentätigkeiten bei der Personalabteilung melden, sofern sie mehr als 11.563,53 Euro dazu verdient haben. Auch Bundestagsabgeordnete müssen ab einer gewissen Grenze jeden dazu verdienten Cent offenlegen. Ganz generell gefragt, was ist das Ziel solcher Regeln?
Allgemein geht es darum, Korruption oder Interessenkonflikte oder auch Machtmissbrauch zu verhindern. Also die Professoren, die du angesprochen hast, könnte man meinen, gibt es vielleicht finanzielle Verbindungen zu Unternehmen oder bezogen auf Abgeordneten, gibt es finanzielle Verbindungen zu Unternehmen, Verbänden oder Lobbygruppen, die eben die politische Entscheidungsfindung beeinflussen könnten. Solche Transparenzvorgaben können einfach helfen, solche Interessenkonflikte sichtbar zu machen. Korruptionsprävention ist ja für dich klar, wenn man eben diese Quellen offenlegt, dann ist es einfach schwieriger, Bestechungen zu verschleiern.
Obwohl ja recht viel auch über solche Grenzen, Richtlinien diskutiert wird, zum Beispiel bei der Einführung von dieser Richtlinie damals 2005, wurde von Abgeordneten gar geklagt, weil sie ihre Privatsphäre angegriffen sahen. Seit 2007 werden die Nebeneinkünfte auch öffentlich einsehbar offengelegt. Trotz dieser Diskussion wissen wir recht wenig darüber, wie sich eigentlich diese Transparenzregeln finanziell oder auch auf die Stimmung in der Wählerschaft auswirken. Warum gibt es denn dazu so wenig Forschung?
Zuallererst benötigen wir einfach Reformen, die wir untersuchen können. Und es werden halt jetzt nicht ständig das Abgeordnetengesetz oder irgendwelche Transparenzvorschriften geändert. Und ganz allgemein, wenn man Transparenzregeln untersuchen möchte, dann steht man gleich noch vor mehreren Problemen. Also man sieht zum einen die Gruppe, die etwas offenlegen muss, die man betrachtet. Und man sieht in erster Linie nur das, was sie danach, einfach nach der Offenlegung offenlegen. Zweitens, wenn man jetzt eine Politikmaßnahme richtig untersuchen möchte, dann möchte man ja eigentlich auch gerne wissen, was vor der Reform eigentlich los war. Und jetzt bezogen auf Nebeneinkommen von Abgeordneten, da müssen wir eigentlich wissen, was war also vor der Einführung solcher Regeln los? Was haben sie also vorher noch nebenher verdient? Das heißt, eigentlich werden hier super präzise und hochwertige Daten benötigt, die wirklich ein umfangreiches Bild der Einkommensverhältnisse vor und nach der Reform ermöglichen. Selbst wenn man diese Daten hat, dann kann man zwar schöne Vorher-Nachher-Vergleiche anstellen, aber man hat noch lange keinen kausalen Effekt von Transparenzregeln. Das heißt, man bräuchte im Idealfall eine geeignete Kontrollgruppe. Das heißt, man hat die eine Gruppe, die etwas offenlegen muss. Man muss eine andere Gruppe an Menschen finden, die sehr vergleichbar zu dieser Gruppe ist, die eben was offenlegen muss, ohne aber selber irgendeine Art und Weise betroffen zu sein. Das heißt, das sind recht viele Probleme, die am Ende zusammenkommen, weshalb es da wirklich sehr wenig Forschung zu gibt.
Ja, da gehen wir gleich später auch nochmal tiefer rein, wie ihr das denn angegangen seid. Aber ja, ich finde das total spannend, weil man intuitiv oder ich jetzt auch intuitiv ja erstmal daran gehe, ja okay, die Zahlen werden veröffentlicht, man kann die einfach öffentlich einsehen und alles vergleichen. Und eben ja, wie du schilderst, ja so viel mehr dahinter steckt, überhaupt erstmal die Daten zu erheben, um da wirklich Effekte ja auch kausal festzustellen. Das klingt ja wahnsinnig aufwendig, diese Daten auch zusammenzusuchen. Wie ich das jetzt auch gesehen habe, sind auch auf der Webseite des Bundestags ja die Auskünfte sehr zerfrickelt in den einzelnen Biografien sichtbar. Und es gibt da jetzt auch keine Gesamt-Excel-Tabelle, die man sich da mal eben runterladen kann. Das heißt, ihr musstet die ganzen Infos eben auch einzeln zusammensammeln und ja, kategorisieren. Wie lange hat denn die erste Phase, also allein dieses Datenerheben, gedauert?
Puh, das ist eine sehr gute Frage, sehr lange. Weil, wie ich ja später dann noch drauf eingehen werde, haben wir ja verschiedene Daten untersucht. Aber alleine, wenn wir uns jetzt mal rein die deskriptiven Daten, die wir halt nutzen, also da quasi, wir haben im ersten Schritt das gesammelt, was sie überhaupt veröffentlicht haben. Da sind wir hergegangen und haben das amtliche Handbuch des Bundestages digitalisiert. Und natürlich kann der Computer einem viel Arbeit abnehmen, aber man muss trotzdem gegenchecken. Es wurden Zahlen falsch übernommen und dann hatten wir auch noch mit Hilfe von studentischen Hilfskräften damals und Praktikanten, die uns geholfen haben, die Zahlen da richtig rein aufzuschreiben. Das war das eine, das Sammeln von Daten. Und im nächsten Schritt mussten wir diese Daten ja auch aufbereiten.
Aktuell erhalten die Mitglieder des Bundestags eine monatliche Abgeordnetenentschädigung in Höhe von 11.227,20 Euro. Das nur für den Hintergrund, das fand ich nämlich auch interessant, das nochmal nachzuschauen. Ihr habt die beiden Legislaturperioden von 2005 und bis 2013 untersucht. Knapp 70% der Bundestagabgeordneten hatten mindestens eine, teils auch unbezahlte Nebentätigkeit. Welche Muster konntet ihr denn in diesen Daten erkennen? Also mit welchen Jobs verdienen die PolitikerInnen zusätzlich Geld?
Mit Hilfe dieses ersten Datensatzes haben wir eigentlich verschiedene Muster schon erkennen können, die teilweise auch schon in der Forschung gezeigt worden sind. Wir sehen zum Beispiel, dass Politiker von CDU, CSU und FDP eher Nebentätigkeiten nachgehen und auch ein sehr viel höheres Nebeneinkommen erzielen als Politiker von SPD, Grünen oder Linken. Und zusätzlich kommt der größte Teil der Nebeneinkommen aus selbstständiger und unternehmerischer Tätigkeit und nicht etwa aus nicht selbstständiger Arbeit. Und das sind natürlich auch die Einkommenskategorien, wo CDU, CSU und FDP überrepräsentiert sind. Was wir dann aber auch gemacht haben, ist, wir haben uns auch mal näher die Einkommensverteilung der veröffentlichten Daten angeschaut. Das heißt, wie sind die veröffentlichten Nebeneinkommen pro Abgeordneten verteilt? Wie sieht die Einkommensverteilung aus? Und was wir da sehen, ist, dass die Verteilung stark verzerrt ist. Also es gibt eine kleine Anzahl an Politikern, die wirklich sehr viel verdient. Also man kann wirklich nicht sagen, jeder Abgeordnete macht da ordentlich was nebenher. Das ist nicht der Fall. Und um hier genau zu sein, finden wir, dass die Top 10, also die Top 10% der Einkommensverteilung knapp 44% der offengelegten Nebeneinkommen ausmachen. Und das basierend auf den veröffentlichten Daten. Also das sind jetzt natürlich sehr krude Angaben, aber sie geben einem schon doch ein Bild davon, was da eigentlich los ist.
Ich hatte da auch nochmal in die Zahlen vom Spiegel und Abgeordnetenwatch reingeschaut, die Zahlen ja für die vergangene Legislaturperiode ausgewertet haben. Da gab es auch eine Liste von den Top-Verdienenden. Da war dann zum Beispiel der Albert Stegemann dabei, der Landwirt ist, oder Sebastian Brehm, der Steuerberater ist. Und allein die beiden zusammen haben nebenher rund 15 Millionen Euro erwirtschaftet, betonen allerdings selbst, dass es hierbei eben um Umsatz ihrer Betriebe geht und sie davon ja auch noch Mitarbeitende bezahlen müssen, Betriebskosten haben etc. Und jetzt nicht der individuelle Gewinn so hoch sei. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel jemand wie Sarah Wagenknecht mehr als 800.000 Euro an ihren Buchhonoraren verdient. Wie vergleichbar und aussagekräftig sind dann solche Zahlen?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt und das beschreibt auch schon quasi eine Einschränkung, die wir mit diesen Daten einfach haben. Also zuallererst, was müssen Abgeordnete offenlegen? Nämlich Bruttoeinkommen. Da kann alles Mögliche drin stecken. Jetzt bei dem Landwirt, das ist nicht das, was der am Ende wirklich netto raus hat. Und das hat schon einen sehr hohen Einfluss. Und weiterhin sagt natürlich die Höhe der Nebeneinkünfte nichts aus über die Zeit, die man involviert ist in eine Tätigkeit. Es gibt Abgeordnete, wie jetzt nochmal der Landwirt, der eben ein Unternehmen führt. Es gibt aber auch Abgeordnete, die sind weiterhin als Anwalt tätig. Es gibt Abgeordnete, eben wie Sarah Wagenknecht, die ein Buch schreiben. Also es sind alles unterschiedliche Tätigkeiten und am Ende ist es wirklich sehr schwierig herauszufinden, wie weit ist das jetzt eigentlich vergleichbar, was wir jetzt in diesen offengelegten Daten sehen.
Du hast es gerade schon gesagt, die Abgeordneten von Union und FDP verdienen in eurer Auswertung fast 50% mehr als die Abgeordneten von SPD, Grünen und Linken. Also in dem liberal-konservativen Spektrum ist der Nebenverdienst rund 20% wahrscheinlicher. Das war jetzt wahrscheinlich für euch erstmal wenig überraschend, oder?
Genau, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, was wir mit den veröffentlichten Daten gemacht haben, wir haben uns auch mal die Jobs angeschaut, die eigentlich machen. Und das heißt, wir haben diese Nebentätigkeiten klassifiziert. Und da gibt es eigentlich vier Hauptkategorien an Tätigkeiten, die wirklich fast 80% der Nebeneinkommen ausmachen. Das ist zum einen selbstständige und unternehmerische Tätigkeiten. Das heißt, man hat ein eigenes Unternehmen oder es hat eine Tätigkeit im Bereich Consulting. Oder man ist als Rechtsanwalt tätig oder als Notar. Oder man ist Mitglied in einem Vorstand oder allgemeinen Aufsichtsratposten Und die letzte Kategorie war wirklich Reden oder publizistische Tätigkeit. Also das waren eigentlich die vier Hauptkategorien. Und was wir natürlich auch wissen, gerade in der ersten Kategorie selbstständige oder unternehmerische Tätigkeit, da wissen wir einfach, dass da CDU, CSU und FDP überrepräsentiert sind.
Was ist denn da mit anderen demografischen Merkmalen? Also lassen sich da auch Muster erkennen, dass Frauen oder Männer zum Beispiel mehr nebenher dazu verdienen oder ältere Abgeordnete mehr als jüngere? Kann man da was zu sagen?
Also wir haben auch ein paar interessante Korrelationen uns angeschaut. Hier ist wichtig zu betonen, Korrelation und nicht Kausalität. Also was wir halt sehen, wenn wir uns die veröffentlichten Daten anschauen, als auch die Anzahl der Nebentätigkeiten, als auch die Höhe der Nebeneinkommen. Und wenn wir uns dann anschauen, wie es demografischen Merkmalen korreliert ist, dann sehen wir, dass Politiker aus Ostdeutschland signifikant weniger Nebentätigkeiten als auch weniger Nebeneinkommen erzielen als Politiker aus Westdeutschland. Wir sehen, dass Frauen eher weniger verdienen. Und weiterhin scheint das Alter positiv korreliert zu sein mit der Höhe der Nebeneinkommen.
Jetzt ging es euch ja speziell darum, rauszufinden, was nach der Einführung dieser Transparenzrichtlinie 2005 passiert ist. Und um das zu betrachten, wie eben die Maßnahmen dann tatsächlich gewirkt haben, was es für Folgen davon gab, braucht es eine vergleichbare Kontrollgruppe, du hast es einstiegs schon erklärt, die von dieser Regel erstmal nicht betroffen war. In Deutschland sind da die Landtagsabgeordneten sehr naheliegend. Die sind nämlich im Schnitt den Bundestagsabgeordneten relativ ähnlich. Die sind auch im Schnitt um die 50. Ein Drittel der Landtagsabgeordneten sind circa Frauen. Drei Viertel sind verheiratet. Also insgesamt sind die Gruppen sehr vergleichbar. Und in eurem Untersuchungszeitraum mussten sie noch keine Angaben über ihr Nebeneinkommen machen. Das hat sich jetzt bis heute so ein bisschen geändert, je nach Bundesland. Aber damals war es eben so, dass es da ja diese Transparenzrichtlinien im Landtag nicht gab. Wie seid ihr das Ganze denn angegangen? Also wie habt ihr dann ermittelt, was denn die Landtagsabgeordneten verdient haben, wenn es diese Zahlen gar nicht gab?
Jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Datensatz in unserer Analyse. Und das sind die Daten der amtlichen Steuerstatistik. Also ganz vereinfacht gesprochen, wir haben Zugang zu den Einkommenssteuererklärungen aller Steuerfälle in Deutschland. Aber bevor ich zu den Landtagsabgeordneten komme, möchte ich noch ein paar Sachen vorneweg sagen. Also was wirklich ganz wichtig ist, wir beobachten keine Namen in dem Datensatz und es ist uns auch nicht erlaubt, einzelne Individuen zu identifizieren. Das heißt, ich kann nicht hergehen und sagen, oh, hier sehe ich Angela Merkel, okay, sie ist bei der CDU, hier sehe ich Olaf Scholz und schau mal, wie viel die nebenher machen. Das darf ich nicht und das ist wirklich sehr wichtig, um die Anonymität der Menschen in diesem Datensatz zu wahren. Was wir aber dürfen, sind die Daten im Aggregat zu untersuchen, das heißt die Menschen als Gruppe. Und weiterhin wird wirklich jede Abfrage, die wir mit den Daten machen, vom Statistischen Bundesamt geprüft. Und wie kann man sich das vorstellen, wie das Arbeiten mit diesen Daten abläuft? Also es ist wirklich sehr aufwendig. Wir haben die Daten nicht auf unserem Computer. Es gibt auch keinen Remote-Zugang. Das heißt, wir dürfen nur vor Ort, das heißt beim Statistischen Bundesamt, mit diesen Daten arbeiten. Man kann sich das vorstellen, ein separater Raum, da steht nur ein Computer, ein Tisch, ein Stuhl. Man hat kein Internet, Handy wird eingeschlossen, also man hat keine Möglichkeit, irgendwie Informationen mitzunehmen nach Hause. Das heißt, es ist wirklich super aufwendig, damit zu arbeiten. Allerdings ist der Wert dieser Daten extrem groß, weil, wie ich schon gesagt habe, das sind die Einkommenssteuererklärungen. Wenn es uns ein Datensatz erlaubt, Einkommensverhältnisse möglichst präzise zu beobachten, dann sind es eben diese Einkommenssteuererklärungen. Und das Interessante ist, wir haben halt einen längeren Zeitraum und wir sehen die Zeit vor der Reform als auch nach der Reform. Jetzt aber zu der viel wichtigeren Frage, ja, wenn wir jetzt keine Individuen identifizieren dürfen, woher wissen wir denn jetzt, wer ein Abgeordneter ist und wer nicht? Und vor allem, woher wissen wir, du gehörst zum Bundestag und du gehörst zum Landtag? Und was wir hierzu ausgenutzt haben, ist eigentlich eine Variable im Datensatz. Und zwar eine Variable, die angibt, wie hoch das Einkommen aus parlamentarischer Tätigkeit ist. Und wir wissen, dass wir hier alle Abgeordneten beobachten, die im Bundestag sind oder im Landtag sind oder EU-Abgeordnete sind. Und was jetzt noch eine weitere Frage ist, naja, wenn wir jetzt diesen Haufen an Menschen beobachten, die irgendwie Einkommen aus parlamentarischer Tätigkeit bekommen, wie können wir denn jetzt die einzelnen Gruppen voneinander trennen? Und das war auch ein wirklich sehr aufwendiger Prozess. Ich fasse das jetzt ganz einfach zusammen. Was wir eigentlich ganz einfach wissen, ist, dass alle drei Gruppen im Untersuchungszeitraum ein unterschiedliches Gehalt haben. Vereinfacht gesprochen, wir wissen, Bundestagsabgeordnete verdienen mehr als Landtagsabgeordnete. Das ist natürlich nicht alles, was wir gemacht haben, aber wir haben einiges unternommen, um möglichst präzise diese drei Gruppen zu identifizieren. Und am Ende konnten wir doch recht präzise beide Gruppen identifizieren, nämlich Das ist die Gruppe der Bundestagsabgeordneten und das ist die Gruppe der Landtagsabgeordneten. Das war wirklich das Aufwendigste.
Also nach zahlreichen Fahrten und Stunden in diesem Zimmer hattet ihr dann endlich diese Daten. Was habt ihr dann daraus ableiten können? Also wie haben sich die Einkommen in diesen beiden Gruppen verändert?
Also was wir mit Hilfe dieser Daten und der von uns gewählten Schätzstrategie eigentlich zeigen können, ist, dass vor der Reform die Nebeneinkommen von den Bundestagsabgeordneten sich relativ gleich verhält wie die der Landtagsabgeordneten. Also der zeitliche Verlauf, das sieht relativ ähnlich aus, aber wirklich ab 2007, also seitdem diese Daten öffentlich zugänglich sind, also seitdem sie veröffentlichen müssen, was sie nebenher verdienen, sehen wir, dass die Nebeneinkommen von Bundestagsabgeordneten ansteigen. Also wir sehen, dass der Anteil derer, die überhaupt Nebeneinkommen erzielen, mit knapp 5% ansteigt verglichen zur Kontrollgruppe. Und wir sehen, dass das Volumen an Nebeneinkommen um knapp 15% ansteigt. Und was wir dann noch in einem weiteren Schritt gemacht haben, ist, dass wir uns auch gefragt haben, ja okay, woher kommt denn jetzt dieser Effekt? Oder anders gesprochen, was treibt diesen Effekt? Und hier haben wir verschiedene Sachen ausgenutzt. In dem ersten Schritt haben wir ausgenutzt, dass das deutsche Steuersystem nach verschiedenen Einkommenskategorien unterscheidet. Das heißt, wir sehen sehr präzise, wie viel Einkommen aus zum Beispiel selbstständiger Tätigkeit kommt versus Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Und hier sehen wir, dass der Effekt am stärksten ausgeprägt ist bei Einkommen aus unternehmerischer und selbstständiger Tätigkeit. Und das ist ja schon so ein bisschen das, was wir in den deskriptiven Daten gesehen haben, während wir zum Beispiel sehen, dass das Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit sich gar nicht verändert hat aufgrund der Reform. In dem zweiten Schritt sind wir dann noch hergegangen und haben uns gefragt, naja, okay, in den deskriptiven Daten haben wir ja schon gesehen, dass die Einkommensverteilung sehr verzerrt ist. Also haben wir uns hier gefragt, okay, gibt es hier unterschiedliche Anpassungen auf die Offenlegungsregeln entlang der Einkommensverteilung? Und hier sehen wir wirklich auch, dass eigentlich vom 3. bis zum 8. Dezil es relativ konstant bei 20% liegt, während die sehr hohen Einkommen deutlich stärker reagieren. Also ähnlich wie in den deskriptiven Daten, dass wirklich die Hochverdiener einen entscheidenden Einfluss haben. Und in einem dritten Schritt haben wir uns letztlich angeschaut, welchen Einfluss demografische Merkmale haben. Hier sehen wir interessanterweise, dass weder das Geschlecht noch die Tatsache, ob jemand aus Ost- oder Westdeutschland kommt, einen wirklichen Beitrag hat. Also die reagieren nicht unterschiedlich auf die Reform. Was aber dann ganz interessant ist, was einen Unterschied wirklich macht, ist das Spektrum oder das Parteienspektrum, die ein Abgeordneter angehört. Also ein Schritt zurück, ja okay, wenn wir jetzt nicht die Menschen, also das Individuum selber beobachten, also wir sehen den Namen nicht, woher zum Teufel wissen wir denn ja, welcher Partei dieser Mensch, dieser Steuerfall angehört. Und hier haben wir auch eine Variable als Proxy genutzt, und zwar die Höhe der Spenden an politische Parteien. Und das fasse ich jetzt auch zusammen und vereinfache das total, was wir gemacht haben. Also zusammengefasst sieht man eigentlich, dass Abgeordneten, die eher dem Spektrum SPD, Grüne und Linke zuzuordnen sind, deutlich mehr an ihre eigene Partei spenden oder höhere Mandatsbeiträge zahlen als Abgeordnete von CDU, CSU und FDP. Und was wir hier quasi dann gemacht haben, ist haben gesagt, okay, es gibt zwei Gruppen an Politikern, eben die, die viel und die, die wenig spenden. Also das quasi als Proxy genutzt für das Parteienspektrum, und da sehen wir eben, dass der Effekt vor allem getrieben ist von dem Spektrum CDU, CSU und FDP. Aufgrund dieser Reform sehen wir hier, dass sie viel stärker und signifikant ihr Nebeneinkommen ansteigen lassen als eben SPD, Grüne und Linke. Und nicht nur das, genau genommen kann man sogar eigentlich zeigen, dass der Effekt hauptsächlich durch diese Gruppe getrieben ist.
Kann man denn zugespitzt sagen, dass dann solche Transparenzregeln, gerade eben PolitikerInnen von der Union, FDP, also aus dem liberal-konservativen Spektrum, schlussendlich motiviert hat, vermeintlich auch legitimiert, mehr Geld zu verdienen nebenher?
Das ist eine wirklich sehr wichtige Frage, und wir haben uns ewig lange darüber Gedanken gemacht, was denn da jetzt eigentlich passiert ist und warum ist das passiert. Weil im Grunde kann man sich ja zwei Arten vorstellen, wie Abgeordnete auf die Regeln reagieren. Also entweder kann man sich vorstellen, okay, die Abgeordneten nutzen das Bereitstellen der Informationen als so eine Art Signaling aus. Also was meinen wir damit? Man könnte sich vorstellen, dass Abgeordnete durch ihre Nebentätigkeit auch irgendwie ihre Qualität dem Wähler signalisieren wollen. Beispielsweise, wenn man sich die Nebentätigkeiten anschaut, dann steht doch immer dabei, genau, wenn man jetzt eine Rede gehalten hat, das Thema der Rede. Man kann darüber zeigen, wie gut man über bestimmte Themenbereiche Bescheid weiß, dass man hart arbeitet, dass man kompetent ist. Und hier könnte man annehmen, okay, der Abgeordnete antizipiert, dass seine Wählerschaft eben sehr positiv darauf reagiert. Und aus diesem Grund erhöht er das außerparlamentarische Engagement, um eben zeigen zu können, so hier, ich habe echt tolle Sachen nebenher gemacht. Man kann sich aber auch vorstellen, dass der Effekt in eine ganz andere Richtung geht. Es gibt Abgeordnete, die vielleicht mutmaßen, dass ihre Wählerschaft sie womöglich abstraft. Das heißt, dass wenn sie durch ihre Nebentätigkeiten signalisieren, dass sie noch weitere Jobs haben, dass sie eben nicht die komplette Zeit für ihr Mandat aufwenden und dass hier eben auch die Möglichkeit bestehen könnte, dass Dritte sie beeinflussen. Und was wir gemacht haben, um eben genau das zu analysieren, ist, wir haben ein Survey-Experiment unter Wählern durchgeführt. Wir hatten knapp 4000 Teilnehmer. Das ist eine repräsentative Umfrage und die haben wir den Teilnehmern fiktive Politikerprofile gezeigt und haben hier bestimmte Charakteristika randomisiert. Das heißt, jeder Teilnehmer unseres Experiments hat Profile von Politikern gesehen, wo wir die Parteizugehörigkeit gezeigt haben, die Art von Nebentätigkeit und die Höhe von Nebeneinkommen. Und anschließend mussten die Teilnehmer, wenn sie ein Profil gesehen haben, dieses Profil anhand bestimmter Dimensionen raten. Wir haben sie zum Beispiel gefragt, okay, für wie kompetent halten Sie diesen Politiker, der dieses Profil aufweist? Oder wie sehr glauben Sie, vertritt dieser Politiker die Interessen seiner Wählerschaft? Und was hier auch ganz wichtig ist, was wir auch gemacht haben, bevor die eigentlich irgendwelche Profile gesehen haben, haben wir sie gefragt, wenn jetzt nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden sie wählen? Das heißt, wir wissen um die politische Präferenz unserer Teilnehmer. Und was hier super interessant ist, dass das Ergebnis unserer Umfrage eigentlich ähnliche Ergebnisse zeigt wie die Ergebnisse, die wir mit den Steuerdaten gesehen haben, nämlich Wähler von dem konservativ und liberalen Spektrum, die sehen einen Abgeordneten mit hohem Nebeneinkommen eher als jemanden an, der sehr kompetent ist und hart arbeitet, während Wähler von SPD, Grüne und Links einen Abgeordneten mit hohem Nebeneinkommen eher als jemanden sehen, der die Interessen der Wählerschaft nicht unbedingt vertritt.
Es ist ja auch gesetzlich festgehalten, dass das Bundestagsmandat während der Legislatur die zentrale Aktivität der Abgeordneten sein soll. Das ist natürlich auch sehr schwammig, also richtig feste Grenzen gibt es da keine. Und dadurch, dass ja jetzt eben auch der zeitliche Einsatz für die Nebentätigkeit zum Beispiel nicht gemessen wird, ist es natürlich auch schwierig, das irgendwo zu überprüfen. Was ist denn da vielleicht auch deine persönliche Meinung zu? Also müsste es da eine andere Art von Erhebung geben, dass man zum Beispiel wirklich sagen kann, dass dem Folge geleistet wird, also dass das Bundestagsmandat die Hauptaufgabe ist? Oder lässt sich sowas auch aus euren Daten und Analysen schon irgendwie ableiten?
Also ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage und Anmerkung, weil man sich ja irgendwie auch fragen kann, okay, sind die Transparenzregeln, die wir haben, effektiv oder kann man das irgendwie messen? Und das war weiterhin auch immer ein großes Problem unserer Studie, dass wir uns immer gefragt haben, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel dieser Reform? Weil das Ziel war nicht zwangsläufig, das Volumen oder die Art von Nebentätigkeiten zu beeinflussen, sondern es ging ja in erster Linie darum, erst einmal nur Informationen bereitzustellen. Das heißt, dass die Bevölkerung Zugang zu Informationen bekommt, was ihr Abgeordneter, ihr gewählter Volksvertreter eigentlich nebenher macht. Das heißt, die Frage ist ja eigentlich, okay, wie gut ist eigentlich der Informationsgehalt der von uns untersuchten Transparenzregeln? Und hier ist wichtig zu wissen, dass wir uns ja die Einführung dieser Regeln aus dem Jahr 2005 bzw. 2007 anschauen. Die Regeln damals waren nämlich recht anders, als sie heute sind. Damals war es so, dass man jeder Tätigkeit eine Einkommensstufe zuordnen musste. Und die höchste Einkommensstufe war, okay, für diese Tätigkeit habe ich mehr als 7.000 Euro bekommen. Man wusste nicht, ist das eine Tätigkeit, wo man 7.500 Euro bekommen hat, oder ist das eine Tätigkeit mit 70.000 Euro? Das heißt, man konnte eigentlich nicht so richtig was über die Höhe der Nebeneinkünfte sagen. Es gibt weiterhin recht viele Schlupflöcher oder Umgehungsmöglichkeiten, wenn man sich damals an den Skandal um Philipp Amthor erinnert, der eben Aktienoptionen einer Firma besaß, also in dem Sinne keine direkte Bezahlung bekam. Handelt es sich jetzt hier um eine Tätigkeit, die er hätte reporten müssen oder eben nicht? Fand da Einflussnahme statt oder nicht? Also was sich am Ende doch irgendwie festhalten lässt, auch wenn Abgeordnete jetzt ihre Nebeneinkommen offenlegen müssen, dann sagt das oft recht wenig über die tatsächliche Einflussnahme aus. Und schlussendlich stellt sich ja auch die Frage, okay, selbst wenn wir jetzt die ganze Information bekommen, können wir sie korrekt bewerten? Also was weiß ich persönlich jetzt darüber, über Art und Umfang einer Nebentätigkeit, wenn ich jetzt weiß, diese Person sitzt im Aufsichtsrat und verdient 5.000 Euro. Also ich weiß zum Beispiel gar nichts Ich saß noch nie im Aufsichtsrat. Ich weiß nicht, wie umfangreich einfach diese Tätigkeit ist. Das heißt, ich glaube, dass der Informationsgehalt damals schon hätte besser sein können. Und zusätzlich weiß man auch aus der Forschung, dass Menschen Informationen unterschiedlich wahrnehmen. Das ist einfach die Frage, was war eigentlich das Ziel dieser Reform?
Und dann würde ja auch die Frage, war jetzt diese Reform schlussendlich effektiv, wahrscheinlich jeder anders beantworten, weil man dann das Ziel halt für sich irgendwie anders definiert, je nachdem, wo man sich dann da auch einordnet. Und jetzt solche Ziele wie, ja gut, Interessenskonflikte offenlegen, Korruption erschweren, Vertrauen stärken, sind ja alles irgendwie, ja, solche Faktoren, die schwer messbar sind. Das ja dann doch eben, du hast jetzt gerade Amthor angesprochen, einzelne Skandale natürlich nach wie vor gibt und das ja schwer eine messbare Skala ist, wo man jetzt irgendwie sagen kann, okay, diese Reform war so und so effektiv. Mittlerweile wurden die Regeln ja weiter verschärft. Seit der vergangenen Legislaturperiode muss alles über 1.000 Euro im Monat oder 3.000 Euro im Jahr auf den Cent genau angegeben werden. Erwartest du denn von dieser Verschärfung auf Basis eurer Forschung signifikant andere Effekte oder dass das da auch was verändern wird?
Die Frage können wir leider mit unserem Setting nicht beantworten, weil wir weder den Zugang zu den Daten aus dem Jahr 2021 und aufwärts haben. Das dauert leider immer ein bisschen, bis man die Daten hat. Noch eignet sich unsere Forschungsstrategie, weil, wie du ja angesprochen hast, Landtagsabgeordnete mittlerweile auch ihre Nebentätigkeiten offenlegen müssen. Das heißt, nochmal zu deiner Frage, was könnten die Auswirkungen der verschärften Regeln sein? Also ja, der Informationsgehalt ist nun höher. Glaube ich persönlich, dass die verschärften Regeln einen Einfluss haben. Darüber lässt sich auch nur mutmaßen. Also vor allem, es gab ja zur gleichen Zeit auch noch Debatten, die auch einen Einfluss auf Art und Umfang von Nebentätigkeiten haben. Also ich habe jetzt Philipp Amthor schon angesprochen, aber es gab ja auch die Maskenaffäre, die ja auch irgendwie einen Einfluss haben auf Art und Umfang von Nebentätigkeiten und Nebeneinkommen. Das heißt, das lässt sich eigentlich nur sehr schwer beantworten. Ich vermute persönlich, dass sich eigentlich nichts geändert hat, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass das mittlerweile auch einfach normal ist, dass Abgeordnete einen Teil nebenher verdienen. Und weiterhin, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr ist mir eigentlich aufgefallen, dass bezahlte Nebentätigkeiten auch nur ein Teil von möglicher Einflussnahme sind. Was ist mit Lobbykontakten? Es gab jetzt kürzlich die Einführung eines Lobbyregisters. Was ist mit dem Einfluss von sogenannten Denkfabriken? Das heißt, das Bereitstellen von Informationen ist doch nur die eine Sache. Die Frage ist dann auch, ja, was machen wir denn jetzt mit der Information oder wer wacht über diese Information? Bisher ist es ja so, dass der Bundestagspräsident sich darum kümmert, dass die Information bereitgestellt wird. Aber sollte es vielleicht nicht ein unabhängiges Gremium geben, was darüber wacht, was sich potenzielle Interessenskonflikte anschaut und so weiter? Sollte man viel kritischer drauf schauen, wer hat alles Zugang zum Parlament? Es gibt ja sehr viele verschiedene Menschen, die einfach regelmäßig wirklich Zugang zu einzelnen Abgeordneten und deren Mitarbeitern hat. Und klar, es gibt immer wieder Berichte auch von Lobby Control oder Abgeordnetenwatch. Und am Ende frage ich mich persönlich immer, ob das alles bei den Wählerinnen überhaupt richtig ankommt, ob die eigentlich richtig wissen, was da eigentlich los ist und was eigentlich das Problem ist. Und zusätzlich ist halt mir auch aufgefallen, nicht jede Nebentätigkeit ist problematisch. Also wenn ich mir jetzt den Landwirten angucke, der seinen Betrieb aufrechterhält, ja, dann hält er halt seinen Betrieb aufrecht. Was soll der machen? Dann ist die Alternative, dass er gar nicht kandidiert. Das heißt, es ist wirklich super schwierig, hier Regeln aufzustellen. Und wie gesagt, die Bereitstellung von Informationen ist auch ein anderes Problem. Was macht man mit der Information? Wäre es sinnvoller zu sagen, wir verbieten das? Dann hat das aber Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Parlaments. Also es ist echt ein super schwieriges Thema.
Und das ja genau der Punkt war, der ja zum Beispiel auch für die Transparenzregeln damals gesprochen hat, eben zu sagen, okay, wir wollen eben nicht, dass das Nebeneinkommen oder Nebeneinkünfte generell verboten werden, sondern ja auch gerade eben die breite Gesellschaft, die ja auch im Parlament repräsentiert ist und dann auch eine Tätigkeit, wenn ich davor jetzt ein Unternehmen aufgebaut habe, das dann nicht aufgeben muss, um das politische Mandat zu erfüllen. Aber ich denke, dass deine Studie, eure Studie und unser Gespräch heute da etwas mehr Klarheit geschafft haben. Deshalb, ja, danke an dieser Stelle für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Vielen Dank auch, Caroline.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.